Gestern hatten wir ja den Reformationstag und wir sind ja die ganze Woche schon mit Luther unterwegs. Und heute haben wir ja eigentlich den Reformationstag ein wenig umstrukturiert. Man feiert nicht mehr Reformation, sondern dieses unsägliche Dämonenfest, Halloween. Und man denkt ja auch immer dran, Juden, Hott und Tottentott, die glauben alle an einen Gott, ist völlig egal. Aber wir haben mit Luther einen großen Aufschwung im evangelischen Bereich. Glaube allein, Christus allein, die Schrift allein und die Gnade allein. Und jetzt sind wir heute bei dieser Gnade allein. Waren wir gestern, haben uns das intensiv angeschaut. Und jetzt wollen wir heute einfach nochmal ein praktisches Beispiel. Wie sieht so etwas alltagsanwendbar aus? Und ich habe mir eine Geschichte herausgesucht, die kennt man fast gar nicht, weil dieser junge Mann eigentlich nur an einer oder zwei Stellen ein wenig erwähnt wird und dann ist er schon wieder verschwunden. Wir wollen einmal zusammen 2. Samuel 9, Vers 1 bis 13 lesen. Und dort ist dieser junge Mann, der Mephibosheth. Wir haben ja diesen Beipackzettel. Wer noch keinen hat, ich glaube, ich habe noch einige da liegen, der kann ja auch gerne mitlesen. Es heißt da, und David sprach, ist noch jemand übrig geblieben aus dem Hause Sauls, damit ich Barmherzigkeit an ihm tue um Jonathans Willen. Es war aber ein Knecht im Hause Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David, und der König sprach zu ihm, bist du Ziba? Er sprach, ja, dein Knecht ist es. Der König sprach, ist da noch jemand vom Hause Sauls, damit ich Gottes Barmherzigkeit an ihm tue? Ziba sprach zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans, da, aber lahm an den Füßen. Der König sprach zu ihm, wo ist er? Ziba sprach zum König, siehe, er ist in Lodabar, im Hause Machirs, des Sohnes Amiels. Da sandte der König hin, ließ ihn holen von Lodabar aus dem Hause Machirs, des Sohnes Amiels. Als nun Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, fiel er auf sein Angesicht und huldigte ihm. David aber sprach, Mephibosheth. Er sprach, hier bin ich, dein Knecht. David sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen und will dir den ganzen Besitz deines Vaters Sauls zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Er aber fiel nieder und sprach, wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich es bin? Da rief der König den Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm, alles, was Saul gehört hat, und seinem ganzen Hause habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bearbeite ihm nun seinen Acker, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit das Brot sei des Sohnes deines Herrn und er sich davon nähre. Aber Mephibosheth, der Sohn deines Herrn, soll täglich an meinem Tisch essen. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Ziba sprach zum König, ganz so wie mein Herr der König seinem Knecht geboten hat, wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth sprach David, esse an meinem Tisch wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Und alle, die im Hause Zibas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte hinfort in Jerusalem, denn er aß täglich an des Königs Tisch und er war lahm an seinen Füßen. Lieber Herr, schließ uns dieses köstliche Wort auf. Amen. David war ja auf dem Höhepunkt seines Lebens. Keine Verfolgung mehr durch Saul, keine Ablehnung. Unwidersprochen war er König jetzt über ganz Israel, das ganze Volk. Und da wollte er ein Stück weit seine Dankbarkeit Gott gegenüber erweisen. Und dann kam ihm der Gedanke, ich möchte wissen, ob irgendeiner aus dem Hause Sauls noch lebt und ich möchte Barmherzigkeit erweisen. Seinem Freund Jonathan, und das wusste er natürlich auch, hatte er damals diesen Eid gegeben und versprochen, seinen Nachkommen gnädig zu sein. Wir kennen die Geschichte ja vielleicht, Jonathan und David, die zwei Freunde. Und das hat er ihm zugesagt und versprochen. Und jetzt wollen wir einfach einmal dieses Thema Gnade hier ein Stück weit an der Barmherzigkeit, die David diesem Mephibosheth widerfahren lässt, uns anschauen. Vorgeschichte: Mephibosheth wird in 2. Samuel 4, Vers 4 als fünfjähriges Kind erwähnt, als die Nachricht von Sauls und Jonathans Tod kommt. Was macht da die Amme? Sie war entsetzt, natürlich, sie wusste ganz genau, jetzt geht es um unser Leben. Und sie hatte diesen kleinen Mephibosheth gepackt und springt davon, stürzt, und in dem Moment bricht sich der Junge irgendwie die Füße, jedenfalls er ist nicht wieder auf die Füße gekommen, es heißt, er war lahm, zweimal an seinen Füßen. Aber man fragt sich mit Entsetzen, wieso diese Eile? Hätte man nicht vielleicht auch froh sein können, dass Saul, und der war ja jetzt ein richtiger Despot geworden, jetzt nicht mehr da ist? Nein. Nach dem Tod Sauls wäre eigentlich Jonathan der Thronfolger gewesen. Da aber Jonathan auch gestorben war und die Söhne von Sauls auch, war der älteste Enkel dann der Thronfolger. Und sicherlich, jetzt kommt's, wenn David den Thron besteigt, hat er nichts anderes im Sinn, als seine rechtmäßige Nebenbuhler eigentlich auszuschalten. Und jetzt erinnerte sich natürlich die Amme wahrscheinlich mit Entsetzen, oh, wenn Saul jetzt tot ist, dann geht es uns an den Kragen. Und sie hat sicher vermutet, das, was Saul dem David angetan hat, dafür werden wir büßen müssen. Das ist der zweite Grund. Und deswegen hat sie wahrscheinlich die Panik ergriffen und ist geflohen. Jetzt ist Mephibosheth erwachsen. Und jetzt setzt er natürlich alles dran, nicht in den Vordergrund zu geraten. Er bleibt dort, obwohl er erwachsen ist, hat er immer noch Angst, dass dieser David ihm doch irgendwann einmal sagt, du, ich präsentiere dir jetzt die Rechnung deines Opas. Jetzt wollen wir ein Dreifaches uns anschauen, die verpasste Gnade, ja, wo habe ich den kleinen Zettel? Die rettende Gnade und die weitergebende Gnade. Wir fangen mit der verpassten Gnade an. In drei Worten lässt sich es eigentlich beschreiben, der Zustand von dem Mephibosheth. Es heißt, er war fern vom König. Die Heimat Lodabar. Was heißt das? Lodabar. Verlassenes, trostloses Land, einsam, wüst und leer. Das Rieniker Lexikon übersetzt den Namen mit ohne Worte. Also, ja, da bleibt einem die Spucke weg. Der Enkel Sauls war einfach vergessen, wie man es halt so hat. Ist uns auch mal passiert im Urlaub. Wir waren als Leiter in Antalya und haben dort natürlich Pamukkale und was weiß ich alles besucht. Und drunter rein hatten wir eine Pause gemacht mit dem Bus und wir zählten dann alle durch, vier unserer Söhne. Oder drei waren es da noch, und auf einmal drunter rein haben wir gesagt, wo ist denn der eine Bub hin? Wo ist denn der hin? Und wir haben zählen durch, entsetzen zurück, er stand immer noch dort. Er hatte schnell auf die Toilette müssen und haben ihn einfach, ja, so ist das, verlassen, ohne Worte. Und jetzt auf der Flucht fiel der Fünfjährige hin, verletzt sich, und es heißt, er ist gelähmt. Mephibosheth war körperlich behindert. Und das hat ihn nicht mehr zum Tempeldienst zugelassen. Es hat ihn disqualifiziert. Wir sehen, damals war das strikt und knallhart. Der Umgang mit Gott der direkte Umgang mit Gott war, letztendlich diesem Mephibosheth aufgrund seiner Körperbehinderung nicht mehr gestattet, in dieser Weise teilzunehmen. Und jetzt kommt der Name Mephibosheth. Wir haben einmal Lodabar, weit weg, verlassen, entfernt, wüst, leer. Dann haben wir die Lähmung. Und Mephibosheth heißt, aus dem Munde kommt Schande. Ich weiß nicht, wie man ein Kind so nennen kann, aber es ist einfach so. Ich habe es mehrfach nachgeschaut. Ja. Ein lahmer Mann, vergessen, unwürdig, in einem hoffnungslosen Land, so lebte Mephibosheth. Und das ist der Zustand eines Herzens ohne Jesus. Merken wir was? Man lebt fern von Gott, weit weg, in der Fremde. Und wir empfinden das ja eigentlich erst dann richtig, wenn wir an Gott vorbeisteuern und ihm ein wenig zu nahe kommen. Dann merken wir, oh, da fehlt uns was. Aber da ist was dazwischen, das können wir oft gar nicht so richtig fassen. Die Bibel sagt das ganz deutlich, Römer 5, 19. Durch eines Menschen Ungehorsam ist dann letztendlich sind die vielen zu Sünder geworden. Wir sind nach 1. Mose 5 Bilder Adams. Das haftet uns an. Und das ist seit unserer Kindheit, ja, haben wir letztendlich das Paradies verloren. Seit unserer Geburt sind wir Sünder. David sagt das, meine Mutter hat mich in Sünden geboren. Jetzt denkt man natürlich, ja, was kann ich da Großes tun? Nein, nein. Sünde ist in erster Linie eine Seienssünde. Das müssen wir jetzt mal richtig verstehen. Epheser 2 heißt es, ihr seid tot in Sünden. Ja, wie, wir leben doch. Der geistliche Tod bedeutet immer, die Rebellion Adams, in der wir drin sind, haftet uns in allen Phasen unseres Daseins an. Nicht nur im fleischlichen Bereich, vor allen Dingen auch im ganzen seelischen Bereich. Wir wollen immer unsere eigenen Herren sein. Wir wollen ohne Reglement, ohne Einschränkung, vor allen Dingen ohne Gottes Einschränkung leben. Das ist eigentlich unser Sinn und Zweck. Wir wollen die eigenen Herren sein. Damals hat Gott klar gesagt, das könnt ihr. Aber ihr müsst die Folgen tragen. Das ist das Ganze. Und die Hölle wird einmal nichts anderes sein. Jetzt können wir ohne Gott leben. Sind eigentlich von ihm getrennt durch den Sündenfall, leben in der Finsternis und dann in der Ewigkeit müssen wir ohne Gott leben, wenn wir hier nicht das Angebot der Gnade annehmen, das uns Jesus Christus offeriert. Da ist eine Kluft und diese Kluft lässt sich für uns auch mit Leitern und guten Werken und allen möglichen Religionen nicht überbrücken. Es geht nicht. Ja, und wie Mephibosheth lahm war an den Füßen, so ist auch der Mensch in der Gottesferne kraftlos, lahm, gelähmt, ein verlorener Zustand. Durch die Schuld des einen, weil wir in der Sukzession, in der Nachfolge dieses einen Adams sind, schleppen wir dieses Schuldbündel, dieses Schuldpäckchen der Seienssünde immer mit uns mit. Und aus dieser Seienssünde folgt die Tatsünde. Wir haben natürlich gar keine Maßgaben mehr, nach denen wir uns wirklich orientieren können. Und damals klang das ja wunderbar, nicht? Ihr könnt sein wie Gott, das ist dann natürlich, das ist ja richtig Schmalz in den Ohren, sage ich so, nicht? Wer wünscht sich das nicht? Ne? Der Buddhist und all die anderen Religionen fördern das ja. Der Buddhist nicht, der sagt ja, du musst das Göttliche in dir entfalten. Und man sieht, es ist doch nichts Göttliches da. Wir sind gottlos im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht mehr Ebenbild in allen Fasern, sondern Zerrbild in allen Schattierungen. Rebellion des Menschen gegen Gott bedeutet ewige Trennung. Da lässt sich auch mit Goodwill und Kopf hoch, es wird schon nicht alles so schlimm werden, nichts machen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Gott ist absolut vollkommen gerecht und heilig. Und dieser Gott, er lässt sein Geschöpf laufen. Aber er sagt mit diesem Geschöpf, ich muss mich in der Rebellion dieses Geschöpfes gegen mich zurückziehen. Und dieses zerstörte Verhältnis, dieses Gottsuchen, was daraus letztendlich folgt, sehen wir immer wieder in allen Religionen. Ich habe aus Mexiko 1486 ein belegtes, historisch belegtes Detail. Sie haben in Mexiko einen großen Götzentempel eingeweiht. Und jetzt bitte am Stuhl festhalten. Zu diesem Fest wurden 70.000 Menschen geopfert. Nicht Schweine, Rinder, Schafe, was weiß ich, Menschen. Man hat ihnen bei lebendigem Leibe das Herz herausgeholt. Und sie meinten, wenn wir das jetzt so geballt vor diesem Götzen, vor diesem Gott hinlegen, dann ist der Graben zwischen ihm und uns überbrückt. Die Schuld bleibt. Luther hat versucht, wir haben das ja ausführlich auch durchgesprochen, im Kloster natürlich 8-mal Laudatio, nichts, viel zu essen, kalter Fußboden und eine Kasteiung, die über alles hinausgeht. Und der Beichtvater Staupitz sagt ihm das auf den Kopf zu: Du Martin, das sind keine Sünden, die du mir beichtest. Und jetzt kommt der Fürchte nichts und sagt: Ja, ich habe mir doch nichts vorzuwerfen. Also, da will ich doch mal vor Gott stramm stehen, was ich alles vorzuweisen habe. Oh, da kann ich jede Menge vorbringen. Da ist die Kirchensteuerbescheinigung, da habe ich die Spendenbedingungen. Wo habe ich? Ich habe noch was. Taufbescheinigung habe ich ja auch noch. Und konfirmiert, alles da, urkundenmäßig belegt. Und ein anständiges Leben, ja, das muss doch vor Gott was zählen. Zählt nichts. Ist eine maßlose Selbstüberschätzung, die der gefallene Mensch eigentlich vor Gott sich erlaubt. Ich will einfach noch mal so ein paar Leute hier, habe ich einige mitgebracht. Ich habe immer so meine drei Freunde, das noch mal so richtig zu zeigen. Das müssen wir richtig verstehen. Das ist der Sigi Saubermann. Also alles tipptopp nach außen hin. Steuerbescheinigung, naja, Kirche, kein Thema. Seit der Geburt Mitglied. Sein Motto: Wer stetig sich bemüht, den können wir erlösen. Jetzt habe ich die Susi Sorglos. Ah, mit den Männern, ah, kann sie es nicht so. Immer wieder einen anderen. Aber sonst Gott einen lieben Mann sein lassen. Und der soll mich doch in Ruhe lassen. Ich bin doch anständig. Ihr Motto: Lasst uns essen und trinken, und morgen sind wir tot. Und dann habe ich noch den Udo Untendurch. Wir sehen, die Latte wird immer länger. Udo Untendurch. Oh, mit 14 schon an der Nadel. Mutter, weiß man nicht. Vater in England, weg, irgendwo, nicht greifbar. Ein Leben zum Jammern. Sein Motto: Friss oder stirb. Nicht so sehen wir die Leute doch immer. Das ist doch unser Ding. Ich bin doch viel besser als der andere. Das kann doch gar nicht sein, dass Gott mit mir unzufrieden ist. Ja, und jetzt werden wir das mal ein bisschen ausrichten. Schauen wir uns mal alle nach oben etwas ausrichten. Und dann wollen wir uns mal anschauen, so schaut Gott an. Also alles gerade, das Gleiche, sind alle gleich lang. Wir sind Sünder durch und durch. Und es ist eine Selbstüberschätzung, eine Sackgasse, wenn ich meine, durch das, was ich so vorbringen kann, wäre ich besser und kann dort oben ein Punktekonto ansammeln, wo mir dann irgendetwas gut geschrieben wird. Nein, es muss eigentlich heißen: Herr, ich habe gesündigt. Mit meinem ganzen Wesen, mit meinem ganzen Sein bin ich gegen dich eingestellt. Das ist der wahre Zustand. Und Mit Adam sind wir mittendrin in dieser ganzen Spirale, die uns nach unten zieht. Und Luther hat das selber von sich auch gesagt. Nicht? Er hätte auch sagen können, also Leute, ich habe jetzt da so eine Karriere gemacht im Augustinerkloster, das muss doch was zählen. Nein, er wurde klein und kleiner. Ich bin ein alter, dreckiger Madensack. Das hat er sich gesagt. Ich bin abgewichen. Und Psalm 14, Vers 3 sagt, alle sind abgewichen. Alles sind verdorben. Es ist keiner, der Gutes tut. Nicht einer. Man kann sich den Himmel nicht verdienen. Ein zweites. Die rettende Gnade. Ja, wir haben jetzt gesehen, weit weg, Lodabar, lahm an den Füßen, der Name, ja, aus dem Munde kommt Schande. Das sind wir. Das sind wir. Aber es geht auch anders. Das ist das Wunderbare. Wenn es nicht anders gehen würde, würde ich sagen, komm, Thomas, verschreckt die Leute nicht hier. Ja, das ist so traurig. Jetzt kommt die rettende Gnade. Luther schreibt im kleinen Katechismus 1529, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Jetzt macht Gott den Anfang. Er macht immer den Anfang. Adam und Eva sind weggesprungen. Gott macht den Anfang. Er sucht seine verlorene, seine kaputte Kreatur. Und so ist es doch bei uns auch. Jeden Schritt und jeden Tritt geht er uns hinterher. Wir sind nicht fähig, auf Gott zuzugehen. Und das ist unser großes Glück, dass Gott sich offenbart, dass er uns sucht und auf uns zugeht. Es ist ein Gott, der in seiner Gnade zu uns heruntersteigt. Er kommt. Deswegen Advent und Weihnachten. Er kommt in unsere Not, um diese zu beseitigen. Vom italienischen König Umberto I., 1844 bis 1900, wird eine kleine Geschichte erzählt. Der Justizminister legt dem König eines Tages ein Gnadengesuch eines Mannes vor, der eine lange Haftstrafe zu verbüßen hat und der daraufhin auch eingelocht war, sage ich mal so. Und dieser Mann bat darum, ihm den Rest der Strafe zu erlassen. Der Justizminister sah den Antrag als unbegründet und schrieb dann unter das Gesuch, Gnade unmöglich, im Gefängnis belassen, Ausrufezeichen. Und dann brachte er dieses Gnadengesuch mit dieser Notiz unten drunter dem König zur Unterschrift. Der König studierte dieses Bittgesuch und dann griff er zur Feder und verschob in dieser Anmerkung des Ministers nur das Komma. Und dann lautete der Satz, Gnade, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Das ist doch herrlich, ja? Und unter dieser leicht veränderten, nur mit einem kleinen Komma verschobenen Satz, stand dann der König mit seinem Genehmigt drunter und dieser Mann wurde begnadigt. Gott ist Meister im Komma-Verrücken. Ich sag's mal so. Eigentlich müsste es heißen, Gnade unmöglich, im Gefängnis belassen. Aber jetzt kommt Jesus und der verrückt das Komma einfach um einen Begriff nach vorne. Gnade unmöglich im Gefängnis zu belassen. Jetzt wollen wir aber mal weiterschauen, noch bei unserem Mephibosheth. Jetzt wollen wir mal schauen. David ist ja auf der Höhe seiner Macht und Karriere und seines Triumphes. Und dann fragt er, ist da noch irgendeiner aus dem Hause Sauls? Ich möchte mich an ihm rächen. Nein, er sagt, damit ich die Verfolgung endlich aufnehmen kann. Auch nicht. Vielleicht, dass ich mich an dem Rivalen mal richtig gütlich tue. Auch nicht. Nein, sondern damit ich die Barmherzigkeit an ihm erweisen kann. Um Jonathans Willen. Warum sucht David Mephibosheth? Ganz einfach. Er hat ein Wort gegeben und dieses Wort, was er gegeben hat, Daran erinnert sich dieser David jetzt. Halte deine Gelübde, Psalm 50. Und nichts anderes macht dieser David jetzt und sucht diesen Jonathan. Er sucht ihn und das ist der einzige Grund, warum er diesen Mephibosheth letztendlich Gutes tun will. Die Barmherzigkeit, das ist das. David möchte sein Versprechen halten und jetzt findet er den Knecht, den Ziba, der ihm von diesem Mephibosheth berichtet. Er wusste da gar nichts davon. Und sofort schickt er in dieses Land des Elends seine Leute, um diesen Mephibosheth zu holen. Wahrscheinlich hat der Mephibosheth jetzt gedacht, naja, jetzt hat er mich doch gefunden. Jetzt ist langsam Schluss. Mach mein Testament, da wird nicht mehr viel draus. Und dann tritt dieser Mephibosheth, man muss sich das ja, vielleicht hat er auch ganz zerlumpte Klamotten angehabt, ich weiß es nicht, vor den König und nennt sich einen Knecht, er nennt sich einen toten Hund. Das war das Schlimmste, was man sich hat vorstellen können, was man vor sich selber sagen konnte. Der Hund war ein unreines Tier, Tote durften sowieso nicht angelangt werden und dann noch ein totes, unreines Tier als selbiges sich zu bezeichnen, das war die unterste Stufe, auf die man klettern konnte. Das ist aber sein wahrer Zustand, den er dort preisgegeben hat. Und dann spricht dieser David zu dem Mephibosheth und ich glaube, da ist der Mephibosheth innerlich in den Himmel gehüpft. Fürchte dich nicht. Ich will Barmherzigkeit tun um deines Vaters Jonathan willen. Der ganze Besitz deines Vaters, des Vaters Saul, wird dir überschrieben und du darfst täglich an meinem Tisch essen. Das war so der Hauptgewinn, wahrscheinlich in der Lotterie. Wenn also da der Jackpot so überquillt, dass man es nicht mehr auffangen kann. Sind wir uns bewusst, aus welchem Elend Jesus uns herausgerufen hat? Aus dem Machtbereich des Teufels, beherrscht von allen Listen, die man sich denken kann. Ein Lebenswandel, wo man nur sagen könnte, da ist nur der Zorn Gottes drüber. Und ein Zustand in der Finsternis ewig verloren. Und jetzt kommt diese Kommaverrückung, Gnade unmöglich im Gefängnis zu belassen. Jetzt kommt dieser Gott und rückt das Komma ein für alle Mal auf die richtige Stelle. Nur die Gnade kann solch einen Zustand beheben. Gott ist nicht gegen uns. Römer 5, Vers 8. Christus, darin erweist sich die Liebe Gottes, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist es. Wir werden immer Sünder bleiben, aber wir sind gerecht gesprochen. Das Sündersein haftet uns an. Da können wir uns noch so lange waschen, wie wir wollen. Ja, Tabletten nehmen ohne Ende, das nützt alles nichts. Wir bleiben und sind Sünder, aber begnadigte Sünder. Und dann geht es von Schritt zu Schritt zu einem neuen Leben, zu einem neuen Denken, zu einer neuen Kreatur. Wir werden umgewandelt in das Bild Jesu Christi. Das ist das Wunderbare. Gott muss nicht von uns versöhnt werden, sondern wir müssen mit Gott versöhnt werden. Das ist das. Und da dreht sich einfach unser ganzes Wertesystem im Kreise. Wir denken nochmal an die 70.000 Menschen, die da geopfert wurden. Da versuchte man, diese Gottheit zu versöhnen. Aber Gott hat sich selbst mit sich selbst versöhnt. Das ist das Wunderbare. Denn Gott versöhnte, sagt Paulus, in Christus die Welt mit sich selber. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, diesen Rollentausch, damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden, die vor Gott gilt. Ja, und wo nehmen wir denn jetzt das neue Kleid her? Der David hat den Mephibosheth neue Kleider gegeben. Und das war damals immer Sitte, nicht? Deswegen war dieses Gleichnis von der großen Hochzeit Und dann kommen da welche nicht. Und wie bist du mit deinen Klamotten da hinten rum reingekommen? Da war das gang und gäbe, dass man bei einer Einladung eines Königs auch zum Hochzeitsfest frisch und neu eingekleidet wurde. Das haben die damals alle gewusst. Wir wissen es nicht mehr. Ja? Wenn heute jemand zu einer Hochzeit einlädt, dann ist man dankbar, wenn die Leute selber ihre Unterkunft beschreiten. Ja? Aber dann nicht noch die Ausstattung mit irgendwelchen guten, modernen Kleidungsstücken. Ja, und das sehen wir. Wo bekomme ich dieses fremde Kleid denn? Jetzt wo denn? Jetzt wollen wir zum Ölberg gehen. Gehst du mit? Und dann gehen wir auch zum Kreuz nach Golgatha. Dort liegt Jesus auf den Knien. Die Seele betrübt bis in den Tod. Und er ringt Blut und Schweiß mit dem Tod. Und jetzt müssen wir diesen Jesus da ins Auge fassen. Wenn wir dort sind, zwei dieser Übeltäter rechts und links, sie sind nackt und bloß und in der Mitte dieser Mann mit der Dornenkrone. 5 Wunden hat er abgekriegt, große und blutende. Und dann hört man ihn rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Jesus dort am Kreuz müssen wir ins Auge fassen und dann müssen wir unseren Blick noch ein bisschen höher wenden. Ganz hoch ans Kreuz, dort ist eine kleine Tafel angebracht. Dort steht nicht nur drauf, was Jesus König der Juden war, in verschiedenen Sprachen. Dort hängt noch ein kleiner Zettel, weißt du das? Dort hängt ein Zettel mit deiner Schuld, die dorthin geheftet worden ist. Kolosser 2 heißt es, der Schuldbrief ist am Kreuz zerrissen worden. Ja, so viel wert sind wir Jesus. Durch das einen Menschen ungehorsam kam die Sünde in die Welt. Durch das einen Gehorsam ist letztendlich alles neu geworden. Wunderbar. Und jetzt erbarmt sich dieser Herr Jesus Christus, wenn wir auch unseren Schuldzettel dort oben hinheften und sagen, Herr Jesus, ich möchte mein ganzes Leben dir jetzt anvertrauen. Ich möchte mein ganzes Leben bereinigen. Ich habe ohne dich in der finsteren Höllennacht gelebt. Hab's gar nicht gemerkt. Jetzt komm du rein in mein Leben. Das ist das Erste, die Annahme. Dich fragt heute Jesus, gibt es hier solche Leute, die Barmherzigkeit haben wollen? Gibt es die hier? Um Jesu Willen möchte ich dir Barmherzigkeit widerfahren lassen. Ich habe meinen Sohn, mit dem habe ich einen Bund gemacht. Und den kann ich auch mit dir machen. Möchtest du das? Und diesen Bund habe ich mit Blut besiegelt. Etwas Größeres gibt es nicht. Wir sehen immer wieder in den Bünden, in den 5 Bünden, die wir kennen, Noah ist ein Blutbund, er opfert hinterher. Abraham, 1. Mose 15, ist ein Blutbund. Gott geht durch dieses geteilte Tier hindurch und dort fließt viel Blut. Und dann haben wir Mose, den nächsten Bund am Horeb. Was fließen dort für Blutströme? Dann haben wir David, den Bundesschluss des Thrones. Und wo haben wir den 5? Sein Blut und sein Leib für mich und für dich gegeben. Auch wieder mit Blut besiegelt. Das ist der Blutbund und da geht Gott nicht hinter zurück. Gibt es jemanden, dem ich Barmherzigkeit, fragt Gott jetzt in die Runde, erweisen darf? Um Jesu Willen. Gibt es irgendeinen? Ja, wie vermag er das? Er vermag es immer um Jesu Willen, nie um Jesus herum. Wir finden Gott nur durch Jesus. Deswegen, alles andere sind Fata Morganen, die irgendwo im Niemandsland enden. Deswegen ruft er heute, gibt es irgendeinen, dem ich Barmherzigkeit erweisen kann? Ein zweites Wort. Dieses Wort heißt Beugung. David, der Mephibosheth gerufen hat, Ja, ist ja nur ein Bild für Gott, der den Menschen ruft, der weit, weit weg ist. In dem Augenblick, wo wir Jesus gegenüberstehen und die Gnade annehmen, fällt dieser Schatten, dieser Schleier von uns ab. Wir gehen auf die Knie und dann haben wir nichts anderes im Sinn, als zu sagen, mein Herr und mein Gott. Ein Paulus vor Damaskus, nicht, oh, das ist mit geschwollener Brust, nicht, oh, die Christen holen wir alle raus aus Damaskus, nicht, da werden wir ein schönes Schlachtfest machen. Und Gott schmeißt ihn einfach vom Pferd runter, vom Kamel runter, was immer er auch dort hatte. Und zwei Fragen waren dem auf einmal ganz wichtig. Herr, wer bist denn du? Und Herr, was soll ich jetzt tun? Er wusste genau, jetzt ist das ganze Leben auf eine neue Schiene hinübergeschoben worden. Und ein drittes Wort heißt bei Mephibosheth, Überfluss. Ich will dir den ganzen Besitz ausgeben. Und jeden Tag darfst du täglich immer bei mir am Tisch sitzen. Ist das nicht köstlich? Wenn wir das jetzt auch übertragen auf das Leben mit Jesus. Überfluss. Was haben wir in Christus nicht alles Wunderbares? Wer Epheser 1 liest, dort haben wir, heißt es, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen. Da könnt ihr auch auf manchen Euro verzichten. Der geistliche Segen, sieben geistliche Segen werden dort in Christus uns angeboten und verdeutlicht. Sieben Stück. Auserwählt vor Grundlegung der Welt in Christus, damit fängt es an. Kann ich gar nicht verstehen, aber ich bin dankbar, dass es so ist. Täglich darfst du mit mir am Tisch sitzen und essen. Gell, das ist immer eine, für viele eine Last. Man denkt, das Manna kann man aufsparen für eine Woche. Es reicht, wenn ich Sonntag für Sonntag mal ein bisschen Manna kostet. Nippe, das reicht doch schon. Ja, nein, der ist jeden Tag am Königstisch gesessen und hat, wenn man die ganzen Psalme Davids anschaut und so weiter, nicht, ach, was hat er da Köstliches? Es war ja eine kleine Bibelschule noch für den Mephibosheth. Was hat er dort nicht Köstliches alles mitbekommen? Genauso ist es auch für uns, ist ein Bild eigentlich. Warum nehmen wir nicht täglich, ah, sagst du, oh, ich habe so viel die Woche zu tun und Montagnachmittag ist alles belegt, Dienstag zur Physio und Mittwoch und die ganze Woche, Sonntag habe ich mir frei, ja, das mache ich Sonntag. Dann frage ich dich, du isst doch früh morgens auch was, oder? Klar, ne, kann man ruhig den Kopf nicken. Mittags, wir haben dreimal wunderbar, und mittags auch noch, also viermal tun wir was für unsere 1,80, die nicht dann irgendwann 1,80 unter der Erde liegen. Und wir haben keine Zeit für unsere Seele, die ewig lebt, an einem Tag, der 24 Stunden hat. Da sagen wir, oh komm, Losung reicht, oh, was ist heute dran? Okay, Epheser 1,3, tak, 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 gut, okay, danke, Herr, für diesen Tag. Und dann haken wir es ab und rennen zur Arbeit. Nehmen wir uns doch Zeit. Dieses Essen am Königstisch war mit Sicherheit nicht in 5 Minuten erledigt. Da war schon das Auftragen eine Zeremonie zelebriert. Da hat man die Vorspeisen gehabt, da hat man den Hauptgang gehabt, da hat man hintendrein noch eine leckere Süßspeise vielleicht gehabt als Nachtisch. Und dann war man saturiert. Und dann hat man das Dankgebet gesprochen und ist zur Arbeit gegangen. Und so sollten wir es auch im Geistlichen machen. Diesen Überfluss, den Jesus uns anbietet, den wollen wir doch nicht ja, ungenutzt lassen. Das war ein wunderbares. Um deines Vaters Jonathans willen. Das muss man immer wieder sehen. Ja, und was hat er nicht uns alles geschenkt? Wir haben doch einen Hirten, der uns in allem versorgt, was wir brauchen. Wie heißt Psalm 23? Dir wird alles mangeln. Nein, dir wird nichts mangeln, natürlich. Ja? Wir sind in allem beschenkt. Ein Leben in Ehrfurcht vor Gott, das ist das Geschenk, das wir ihm bringen können. Und wir sind Erben, Erben des ewigen Lebens. Mann, wenn es ums Erben geht, nicht im wie soll ich sagen, weltlichen, nur dann sind wir ganz zittrig. Ja, was gibt es denn da? Ja? Und wenn es dann bloß irgendwie eine Schokolade gibt oder sowas, dann sind wir ganz enttäuscht. Da brauchen wir bei Jesus nicht denken, dass der knickrig wäre. ewiges Leben, mehr können wir nicht bekommen. Auch das ist alles ein Geschenk, ewiges Leben durch Jesus. Ein dritter Punkt, die weitergebende Gnade. Jetzt müssen wir noch ein bisschen in die Geschichte, noch ein bisschen weiter hineingucken. Kostbare Sachen, Kapitel 19 heißt es dann, zeigt uns die Antwort, die Gnade eigentlich weitergibt. Viele Jahre sind vergangen, ich nehme einfach mal das ein bisschen vorweg, wir lesen es jetzt nicht. David hat jetzt durch seinen ganzen Ehebruch und Mord, das Reich ist am Niedergang gewesen, er ist David in Sünde gefallen, die Folge der Sünde, Absalom, ja, und so weiter, ich muss gar nicht so weit ausführen. Und dann ist David nach Jerusalem zurückgekehrt, der Krieg ist zu Ende, und da trat auf einmal dieser Mephibosheth wieder in seinen Weg hinein. Mit seinen lahmen Füßen konnte er ja auch nicht mitgehen. Was hat er denn in dieser Zeit der Verbannung gemacht? Ganz einfach, 2. Samuel 19, Vers 25. Mephibosheth, der Engel Sauls heißt, da kam auch herab dem König entgegen und er hatte seine Füße, seinen Bart nicht gereinigt und seine Kleider nicht gewaschen von dem Tag an, da der König weggegangen war, bis zu dem Tag, da er wohlbehalten zurückkam. Und dieser Mann, der diese Gnade empfangen hat, ja, führt während der Zeit, als er verbannt und verstoßen war, weil er nicht mit konnte, ein völlig dem König ergebenes Leben. Die Art, wie er lebte, machte deutlich, dass er an dem Leiden des Königs, man kann fast sagen, körperlich Anteil genommen hat. Und das war eine ganz harte Sache. Er wäre natürlich gerne auch mit gewesen, aber es ging nicht. Und jetzt kommt der Knecht Ziba und verleumdet diesen Mephibosheth. Und er sagt hier, sieh, der blieb in Jerusalem, denn er denkt, heute wird mir das Haus Israel, meines Vaters Königtum, zurückgegeben. Eine heftige Verleumdung. Und dann spannt dieses Gespräch fand auf der Flucht vor Absalom statt und da konnte natürlich der Mephibosheth nicht teilnehmen. Und diese Lüge überzeugt David, sodass er dann sagt, Ziba, der Mephibosheth, ja, da kommt doch Schlechtes aus seinem Mund raus, wie der Name sagt, du kriegst alles, was er eigentlich von mir gekriegt hat. Ja, und dann kommt es zu dieser Gegenüberstellung. Ja, der David fragt den Mephibosheth, warum bist du nicht mitgezogen, Mephibosheth? Und dann sagt er dem König, dass dieser Ziba ihn verleumdet hat. Was passiert jetzt? Wir würden das so machen, dass wir sagen, also, dem gehört anständig ein Paar auf die Backen, dem Ziba. Ja? Solch eine Schweinerei. Ich bin schon behindert und habe mein Leben hier gefristet. Und jetzt von dem Knecht auch noch solche Gemeinheit. Und jetzt hören wir her, David erkannte den Fehler und sagte, du und Ziba, teilt den Besitz jetzt untereinander. Und jetzt sagt der Mephibosheth zum König, Ziba nehme den Besitz ganz. Nachdem mein Herr und König heil heimgekommen ist, Mephibosheth sagt nichts anderes, ich brauche das alles nicht. Ich brauche nur den König. Den brauche ich, den kann ich nicht lassen. Er gibt ihm allen Reichtum, gibt ihm Ehre, Land, Besitz, Autos, Handys. Völlig egal. Ich brauche nur die Gemeinschaft mit meinem König. Das ist die weitergebende Gnade. Psalm 73, 25 heißt es, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Hier sehen wir, was dieses Gnadengeschenk des Königs eigentlich in diesem jungen Mann, der Mephibosheth, bewirkt hat. Er ist frei gewesen auf einmal von dem, was ihm sonst wichtig war. Geld, Gut und. Das ist der Segen der reformatorischen Gnade. Amen.